Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich kriege direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Danke, dann spielst du nicht mit, Matthias.
Was war denn das nochmal? Das kenne ich doch.
Ah, das ist so Highlights aus den alten Quiz-Sendungen.
Ja, oh, das.
Ja, wer ist denn da? Hier ist Matthias. Ja, Matthias, was ist die Lösung? Ja, du bist ein Wichser. Ja, schade, Matthias, du spielst nicht mit.
Okay, ich glaube, wir laufen schon. Pero, ich glaube, wir laufen schon. Wir sind schon drauf.
Den Countdown nicht gesehen.
Wir sind schon auf Sendung, wir sind schon drauf. Günni, es ist genau eine Woche her, hat er sich noch schnell die Cap jetzt verkehrt rum aufgesetzt, um in den Podcast-Modus zu schalten. Seit unserer letzten Aufzeichnung, exakt eine Woche her, Per Günther. Und die wichtigste Frage, die sich natürlich die Basketballnation stellt, ist: Wie viele Nachrichten hast du seitdem von Karim Jallo bekommen?
Ich habe noch keine
Nachrichten. Ja, das gibt mir so viel Kraft.
Hat sich ja nicht gemeldet. Okay, so ist es halt. Wir nehmen es. Ich muss ihn live sehen. Wenn ich ihn live sehe, dann kann ich was mit ihm tun.
Okay.
Wenn ich ihn nicht live sehe. Guck mal, warte mal.
Was machst du
Meine
jetzt?
Frau hat sich irgendwas bestellt. Vielleicht ist das auch besser.
Was ist denn das?
Das lag hier aber heute Morgen auf dem Tisch einfach.
Das sieht sehr gut aus.
Was glaubst du, was das ist?
Es erinnert mich an irgendwas, aber ich komme gerade nicht drauf, woran.
Ist das He-Man? Für mich war es He-Man.
Ja. Warte mal. Doch, ich muss nebenbei gucken. Also, für alle, die nur hören gerade, weil ja nur noch Teile unseres Podcasts im Video ausgeschaltet werden, natürlich ist es He-Man. Per hat sich gerade so eine Gelee-artige Gummi-Frisur von He-Man aufgesetzt, nachdem er vorher seine Golfcap auf hatte. Um dieses Thema nochmal einmal kurz abzuschließen, cool. mit der roten Karte für Karim Jallo. Ich habe mir dann natürlich auch dieses Video angeguckt. Ich habe es noch nicht komplett gesehen. Es ist ja komplett verfügbar auf YouTube. Man kann sich das komplette Spiel von euch gegen diese Amateure da angucken. Und es ist erstmal grandios, wie ihr an diesem Seil zusammengekettet seid. Es ist eine reine Sensation. Benny Barth als Schiedsrichter übrigens.
Ja, das habe ich auch nicht auf dem Schirm. Ja. Ich habe das auch dann später das Foto gesehen. Ja.
Also guckt, wer es noch nicht gesehen hat, guckt mal in die Shownotes der letzten Folge, da auf den Link klicken und ihr seht wirklich, also es gibt wirklich das komplette Spiel Per Günther und Karim Jallo gegen zwei Amateure und Günni und Karim sind aneinander gekettet. Gibt es auf YouTube zu sehen. Aber die wichtigste Frage, Günni, ich meine, das war ja ein Nugget letzte Woche, ne? Aber du hast natürlich einen Nugget hast du an meinem Mund vorbeigeworfen. Wieso hast du uns denn Mario Basler verschwiegen?
Mario Basler und Clüso. Ich hab das gesehen, das ist wirklich ein Fiebertraum. Zusammengekettet mit Karim Jallo und dann noch im 2 gegen 2 gegen Clüso und Mario Basler. Ich habe auch keine Ahnung, warum die beiden da waren.
Ihr habt gegen die auch noch 2 gegen 2 gespielt? Ich habe nur gesehen, dass der im Publikum
saß. Gespielt. Und Karim wurde auch getunnelt. Also Basler hat so in so klassischer geduckter Haltung ihm so den Ball durch die Beine gedribbelt. Das ist eigentlich die fünfte gelbe für ihn gewesen, dass er uns Basketballer da blamiert vom Super Mario. Aber ja, nee, das war eine der, ich weiß nicht, warum ich krieg das auch nicht mehr zusammen, was die da gemacht haben, ob die so, was sie eine Jury waren, aber was deren Funktion war, ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist eine der bizarrsten Fernseherinnerungen auf jeden Fall, die ich so habe.
Mario Basler ja auch zuständig für einen, ich weiß nicht, ob du ab und zu den Podcast von Böhmermann und Schulz gehört hast, da gibt es einen Einspieler, der auch einen Basketballbezug hat, ja, den legendären.
Ja. Der Michael Jordan drüber.
In Amerika drüber. Der Michael Jordan, der verdient 100 Millionen Dollar. Da steht der Nachbar und klatscht Applaus. Und hier musst du aufpassen, dass sie die Reifen nicht klauen.
Kultig.
Mario Basler kann ich keine 3 Sekunden imitieren, dann können wir diese Folge nicht mehr weitermachen. Also guckt es euch auf jeden Fall an. Es ist komplett verfügbar, nochmal dieser Fiebertraum zu sehen. Und vielleicht meldet sich innerhalb des nächsten halben Jahres ja auch Karim Jallo nochmal bei dieser Podcast-Crew. Wir steigen.
Apropos Fiebertraum.
Was?
Der DBB, was ist das für eine kranke Überleitung?
Oh, ja? Ja, ist nicht schlecht.
Also, jetzt Till Pape wäre es jetzt gewesen. Ab und zu Fiebertraum, der Kader ist raus.
Mhm.
Also, Benny, das wäre es normalerweise gewesen.
Ja, aber.
Aber egal, mach was immer du möchtest.
Auf dich ist der Verlass.
In einer perfekten Welt. Wäre apropos Fiebertraum die Überleitung gewesen.
Ja, aber ich kann nicht jedes Mal über die offensichtliche Brücke gehen. Manchmal muss man auch die nehmen, wo man nicht weiß, ob sie einstürzt. Deswegen, Aber Günni, deswegen ist er auf dich verlassen. Es ist wirklich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen hier bei Abteilung Europameister. Es ist verblüffend mittlerweile, wie Per Günther auch in diesem Mediengame, nicht nur was so Überleitungen angeht, drin ist. Er hat sich vorhin hier eingewählt in unseren kleinen virtuellen Podcast-Raum, hat gemerkt, irgendwas funktioniert nicht, er hört uns irgendwie nicht. Und hat er da so ein paar Klicks gemacht, so als hätte er sich so IT-Crowd-mäßig einmal kurz irgendwie den Affengriff gemacht, als STRG entfernt. Und plötzlich ging es und plötzlich hat er uns gehört. Das heißt, du bist einfach mittlerweile voll angekommen.
Ich wachse Wahnsinn. Auf jeden Fall.
Wir gehen natürlich, das ist unser erstes großes Thema, das größte Thema vielleicht der heutigen Folge. Hinten raus gibt es auch noch ein kleines Roundup, was sonst so los ist in der Basketballwelt. Aber der DBB-Kader ist frisch veröffentlicht. Wir zeichnen hier an einem Dienstagvormittag auf. Gestern wurde der Kader veröffentlicht für das kommende Fenster. Kommende Woche spielt die deutsche Basketballnationalmannschaft, der Welt- und Europameister, in Ulm gegen Israel. Kommende Woche Freitag und dann auf Zypern ein paar Tage danach. Und der Kader von Alex Mumbo ist bekannt gegeben worden. Es gibt einige Dinge, die wir darüber, glaube ich, ableiten können, besprechen können, was auch immer. Ich stelle aber den Leuten erstmal einfach hintereinander weg mal kurz die Namen derjenigen vor, die mit dabei sind. Von klein zu groß. Justus Hollatz, Nelson Weidemann, Jonas Matisek, Malte Delo, Andy Obst, Yoshi Obiese, Isaac Bonga, David Krämer, Luis Olindi, Kai Brunke, Oscar da Silva, Norris Akbakoko, Mahir Akbar, Chris Sengfelder, Till Pape und Colin Welp. Das ist der vorläufige Kader des DBB. Und es gibt so ein paar Sachen, die ich gleich mit dir noch abgleichen möchte, aber erstmal so erste, ich gucke ja immer so gerne in dein Bauchgefühl rein, als du das wahrscheinlich auf Instagram oder so, du hängst ja auch viel zu viel wie ich auch auf Instagram ab, als du das gesehen hast, gelesen hast, hast dir was gedacht?
Erstmal, also du kannst mich nicht erst als Medienprofi hinstellen und dann sagen, ich hätte diesen Kader auf Instagram gesehen. Du hast natürlich, die großen Medien-Outlets, die es so gibt, und wir gehören dazu mit Magenta Sport, kriegen natürlich eine interne Benachrichtigung vom DBB vorgezogen. Bevor ihr alle 0815 Heinzis das seht, kriegen wir natürlich eine Liste. Dann hauen wir unsere generischen Takes raus. Zu den Pressehäusern und wie auch immer, damit um 14 Uhr, wenn der Kader live geht, dann sofort daneben steht so eine kleine Kachel. Mhm. Günni sagt zum DBB-Kader Folgendes und dann ist das fertig. Also ich lese sowas natürlich nicht auf Instagram. Aber okay, als unser Pressemann von Magenta mir die Kaderliste schickte, die Interna vom DBB, und ich mich intensiv damit beschäftigte, war ich erleichtert. Ist ein guter Kader. Wir wissen nicht, ob alle fit sind, ob alle so spielen werden. Aber du kannst dir dieses Konstrukt bauen aus, ja, weiß ich, 8, 9 Namen, die erfahren genug sind für diese Fenster, die diese Fenster schon gespielt haben, die mit dem Druck, der tatsächlich in diesen Fenstern einhergeht, auch klarkommen. Also nochmal, es ist nicht chillig, dahin zu kommen, von allen irgendwie als B- oder C-Auswahl gesehen zu werden, aber zu wissen, dass wenn die Basketball-Nationalmannschaft ihren Weltmeistertitel verteidigen möchte 2027, müssen halt diese 12 Spieler ein paar Spiele gewinnen. So, das ist nicht easy. Und wenn man dann sieht, du hast so diesen Backcourt gerade mit Weidemann, mit Delo, mit Matisek, und dann hast du ein bisschen Scoring, dann hast du also mit Krämer im Idealfall, Hollatz hoffentlich so als einer dieser Durchbruchsspieler wieder mal, der über den wir auch noch kurz sprechen können. Und dann hast du diesen Core, den du brauchst. Und dann mache ich mir auch keine Gedanken, dass das schief geht. Mhm.
Genau, also du hast es gesagt. Es ist noch nicht gesagt, dass wirklich dann jetzt auch alles von der vollen Kapelle oder was wir mal so in das A-Tier Bonga reinpacken würden.
Bonga ist natürlich dabei, das Silber. Damit hast du, das sind genau die, keine 8 Stück, wo du sagst, okay, die kommen mit breiter Brust, die kommen dahin, gewinnen dir die Spiele und gehen wieder nach Hause. Genau. Andi Obst dabei soll. Aber wir wissen halt nicht, ob die so alle auch. Also das ist ja quasi die Einladung und das, was man sich erwünscht, und wir wissen nicht, was dann wirklich ankommt.
Genau, also 4 Europameister mit Bonga, Obst, da Silva und Hollatz, Bayern, Partizan, Real. Ich habe mal geguckt, die spielen alle 2 Tage vorher ihr Euroleague-Spiel, denn das muss man schon mal dazu sagen, das ist was Positives kommende Woche, dass die Euroleague ihre Spiele Dienstag, Mittwoch hat und damit es eben nicht kollidiert dann mit der WM-Qualifikation, und man das so ein bisschen, man hat es nicht richtig gestaggert bekommen, denn es ist natürlich dann schon, die Mittwoch spielen, wie zum Beispiel Daniel Theiss, ich glaube Nikola Bepp, es wäre jetzt eh nicht in Frage gekommen, aber die spielen auch Mittwoch erst, dann auch noch direkt nebeneinander, gegeneinander. Das ist dann natürlich zumindest für so einen Donnerstag, Freitag dann wahrscheinlich ein bisschen zu kurzfristig, aber man geht sich so ein bisschen aus dem Weg. Das ist ja schon mal was Gutes. So. Ein paar Dinge, also vielleicht müssen wir für die Hörer auch einfach noch mal ein bisschen Service liefern. Kai Brunke in Litauen mit 10 Punkten im Schnitt in der Basketball-Champions League für Rizas. Luis Olindi spielt bei Baxi Manresa unter, ich liebe das ja, in so Kader reinzugucken, wer spielt da so? Alfonso Plummer, Ritin Obesohan, Pierre Oriola, der Trainer ist Diego Ocampo. Dachte ich auch, Diego Ocampo, ah ja, war bei Fraport Skyliners mal als Coach unterwegs. Und ich habe mir tatsächlich dann auch, um nicht komplett blind, was diese Spiele angeht, hier reinzugehen, ein bisschen was angeguckt, selbst von Mahi Agwa ein bisschen was angeguckt. Erstmal noch, um das rund zu machen, also es ist kein Maodolo dabei. Da allerdings habe ich auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, sofort immer im Hinterkopf, den Körper gilt es auch einfach zu schonen. Oder?
Den Körper gilt es zu schonen. Um das mal, dieses Fensterchen, jetzt mal mit einem Namen zu füllen. Andreas Obst hat jetzt, also als ich mit Basketball angefangen habe und in der Bundesliga gespielt habe für Ulm, gab es 18 Teams und wir haben nicht international gespielt. Im Normalfall haben wir auch nicht das All-Star-Game gespielt oder im Pokal irgendwo großartig. Das heißt, ich hatte 34 Spiele. Die Hälfte davon waren 17 Spiele. 17 Spiele war so eine Deadline, die hast du normalerweise im, keine Ahnung, Januar, Februar getroffen. Mhm. Dann gab es noch 17 Spiele. Andreas Obst, es ist Mitte November, hatte, glaube ich, 4 Tage zwischen oder 3 Tage frei zwischen Europameistertitel und Trainingsbeginn und dann, glaube ich, sogar nur 5 Tage insgesamt von seinem Abreisen Europameisterschaft bis zum ersten Pflichtspiel, hat Stand heute, ist Mitte November, 17 Spiele gemacht. Also das, wofür ich früher bezahlt worden bin, von quasi August bis Mai, hat die Hälfte davon hat er jetzt schon absolviert. Andere Spieler, keine Ahnung, wenn jetzt Joshua Bierce von Braunschweig, keine Ahnung, nicht international spielt, dann spielt, ist es die Hälfte seiner Saison. Die hat Andi Obst jetzt schon gespielt und kommt damit mit dem ganzen Kladderadatsch in den Knochen zum Fenster. Das ist verrückt.
Und weißt du, was das Wilde ist? Selbst Joshua Bierce spielt mit Braunschweig natürlich wie ja fast die ganze Liga international. Also es ist ja so. Das ist absurd. Das ist
geil. Deswegen musste ich mich nehmen eigentlich. Ich hätte mit mir fahren sollen, weil es gibt gefühlt niemand mehr, der nicht international spielt.
Auch BBL-Platz Nummer 14 spielt in irgendeinem internationalen Wettbewerb.
Ja, das ist Vogelbild. Das ist Vogelbild. Das kriege ich nicht mehr mit. Das tut mir leid. Entschuldige mich bei Braunschweig. Aber ja, und dann habe ich natürlich gerade schlechte Gefühle, wenn du liest, Shane Larkin, Muskelverletzung, 2 Monate raus. Giannis Antetokounmpo, Muskelverletzung, 4 Wochen raus. Das alles nur so auch von den europäischen Gesichtern, die wir so noch im Kopf haben von der Eurobasket und neben den 1 Milliarde Verletzten, die es gerade im Weltbasketball gibt. Ja, natürlich wollen wir nicht Maodolo sehen, im Zweifel da. Und eigentlich will ich schon nur so halb, auch wenn ich Andi Obst immer spielen sehen möchte, eigentlich will ich ihn da auch nicht sehen.
Ja, also da kommen wir später nochmal drauf. Ich glaube, es gibt gerade, was habe ich gelesen, über 20 Spieler allein in der Euroleague mit mittelschweren bis schweren Verletzungen, die wirklich längerfristig auch raus sind. Wir müssen das Thema nachher sowieso nochmal streifen, wenn wir über die Euroleague reden, aber absolut. Wie gesagt, es sind 4 Spieler ohne bisherigen Nazo-Einsatz dabei. Das sind Noris Akpakoko, Mahi Agwa für die A-Nazo, Till Pape und Colin Welp. Über den hatte ich ja letzte Woche schon mal kurz gesprochen, dass der mit, ich glaube, knapp über 10 Punkten im Schnitt in der BBL dann sich jetzt auch da einfach an den erweiterten Kader mal rangearbeitet hat. Es ist auf dem Papier der beste deutsche Scorer der BBL nicht dabei, mit Kevin Jebo, der über 15 im Schnitt macht. Wobei man da, das muss ich nochmal in Erfahrung bringen, wenn ich das nächste Mal für Eurocup in Chemnitz bin, eventuell ist er eh nicht mehr verfügbar, weil der hätte ja damals fast die WM für die Elfenbeinküste gespielt. Das ist das Heimatland von seinem Papa. Und ich habe nur letztes Jahr irgendwann mal einen Bericht irgendwo in den Medien gelesen, dass es da so eine Grundsatzentscheidung zu treffen gab für ihn. Und dass er das eigentlich aber letztes Jahr so vor Olympia hätte machen sollen. Beide Verbände hätten sich wohl bei ihm gemeldet. So. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt eine Option auf groß gewesen wäre. Und der wurde dann gestern auch damit konfrontiert. Jack Cahill ist nicht dabei von Alba Berlin. Der hat vor dem Pokalspiel gegen Jena dazu gesagt, dass er war nicht überrascht, es gab eine gute Kommunikation. Und dann kam so ein verschmitzter Zusatz, Günni, vielleicht ändert sich das ja noch. Und das sagt man entweder, weil man natürlich weiß, vielleicht tut sich da auf Guard dann eh noch ein bisschen was, weil da ist der eine oder andere Euroleague-Spieler. Oder vielleicht weiß man es eh schon ein bisschen mehr, weil man vielleicht mit dem Coach auch ein bisschen mehr schon drüber gesprochen hat, wie wahrscheinlich es denn auch ist, dass auf seiner Position sich irgendwie noch was tut. Der hat jetzt gegen Jena wieder 18 gemacht. macht über fast 10,5 Punkte im Schnitt in der BBL, ist um keinen Wurf verlegen, kreiert sich aus dem 1 gegen 1 alles, was er will, was ich mir vorhin nochmal so ein bisschen einfach querschnittsmäßig angeguckt habe. Das heißt, der hätte schon vielleicht auch nochmal einen Spot verdient gehabt, ich weiß es nicht, aber vielleicht rutscht er auch noch nach.
Ja, also nochmal, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir einfach akzeptieren müssen, dass wir kaum die Sachen kaum einschätzen können. Wir können über die Spieler sprechen, die da sind, ja, weil über die Spieler, die nicht da sind, gerade wenn sie es so glasklar verdient hätten wie Kale oder Jebo sowieso, der wahrscheinlich einer der ersten 2 oder 3 Picks wäre, wenn du aus der BBL die einen holen kannst, dass es einfach irgendwie Gründe hat und dass sie irgendwie miteinander gesprochen haben und dass irgendwas nicht funktioniert und deswegen das fast müßig ist, da irgendwie zu spekulieren, was sein könnte. Aber ja, klar, als Berliner Block hättest du dann fast 4-5 gehabt, das wäre natürlich cool. Um da nochmal einen Kommentar abzulassen, einfach auch, du hast Olindi ja schon angesprochen, schießt wieder über 40% Dreier.
Matisek
wieder über 40% Dreier. Delo wieder über 40% Dreier. Die Steinboys aus Berlin sind wieder zum Glück wieder da. Wir freuen uns sehr. Malte Delo, ich weiß nicht, was das für ein Streberanfall von ihm ist. Einfach noch keinen Turnover dieses Jahr in der BBL.
Noch gar keinen einzigen?
Noch keinen. Ich glaube, er hat 7 Spiele gemacht, 125 Minuten gespielt. Kein Turnover. Geil. Ich weiß nicht, was sein Plan ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon auf Turnover-Watch seid in Berlin. Vielleicht bin ich zu spät zur Party. Aber zumindest mal erwähnenswert.
Ja, also, krass. Ja,
weiß ich nicht. Ja. Weiß nicht, was meine längste Phase war ohne Turnover.
So, Sommerpause.
6 Minuten. Ja.
Aber das ist, auch da habe ich mal so ein bisschen mit reingeschaut. Also auch das könnte ein ganz gutes Mittel sein. Ne? Wir haben ja immer wieder in diesen Fenstern auch drüber gesprochen, wie sehr es dir dann schon auch hilft, wenn du ein bisschen Block hast. Ne? Wir zählen Olindi jetzt noch so halb zum Berlin-Block dazu, auch wenn er bei Manresa spielt. Da übrigens auch. Ne? Also der steht da fast 23 Minuten im Schnitt auf dem Parkett in der ACB, macht 8 Punkte, trifft 50% seiner Dreier. Der Wurf sieht wirklich gut aus. Er gibt, also ich muss jetzt damit vorsichtig sein, weil ich habe den heutigen Morgen damit verbracht, mir ihn, Maya Agbakoko noch mal ein bisschen anzugucken, während ich die Müsli-Schüssel in der Hand hatte. Und das ist nicht repräsentativ, weil ich habe natürlich nicht 5 komplette Spiele gesehen, so, sondern du guckst dir dann halt, versuchst dir mal ein bisschen was kriegt er denn für Abschlüsse überhaupt bei Manresa anzugucken und so weiter und so fort. Mhm. So, das sieht aber echt sehr, 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 sehr rund und stabil aus. Und er gibt ihnen dann dazu noch Fastbreak und Rebounds und das, was wir alles von ihm kennen und Energie. Das hast du schon in den kleinen Ausschnitten wieder gesehen. Das ist halt Luis Olindi, wie Luis Olindi Basketball spielt. Und deswegen ist es cool, den dann da auch mit dem Trikot zu sehen. Und was den Berliner Block angeht, also Agbakoko setzen sie schon auch echt als Runner zum Korb gut ein. Also immer wieder auch jetzt in den letzten Spielen, was ich so ein bisschen gesehen hatte, auch immer wieder als Lobfred gut eingesetzt, auch von Delo gut eingesetzt. Ist noch manchmal ein bisschen zu hektisch am Korb. Da fehlt ihm auch so ein bisschen das JT-mäßige, aber das kommt dann vielleicht irgendwie auch noch in den nächsten Jahren. Aber kannst ihn immer anspielen mit seinen 2,18. Deswegen, also das ist, glaube ich, einfach nochmal ein gutes Mittel, um das in so einem Fenster dann auch zu haben. Und dann packen wir Maya Akva noch damit rein, der da in der Türkei wühlt und macht. Und das, ich muss ja wirklich sagen, den habe ich lange nicht mehr Basketball spielen sehen. Ne? So ehrlich, so ehrlich müssen wir ja mal sein. Ja. Das habe ich mir jetzt angeguckt. Das war so ein Querschnitt aus 5, 6 Spielen oder so. Und da waren ein paar echt, echt stabile Midrange-Jumper dabei. Alles um den Korb rum ist das, was Agbakoko manchmal noch fehlt. Ich habe mir wirklich dann alle Abschlüsse angeguckt, nicht nur die er getroffen hat. Ne? Das wäre dann Quatsch gewesen. Ganz entspannt, nochmal die Finte, super smoother Touch, also auch das ist irgendwie cool, dann einfach mal wieder so in so einem Mahir Agwa spielt Basketball in der Türkei einzutauchen und jetzt mal zu gucken, ob er irgendwie dann mal ein paar Minuten auf dem Parkett steht, da mit dem DBB-Aler auf der Brust. Ist doch irgendwie nice, so eine Geschichte.
Ja, voll. Es ist ein unglaublich feiner Kerl. So ein lieber Typ. Ich meine, das hat mich jetzt wirklich völlig überrascht. Ich hab mich schon gefreut über Till Paper Pape, dass der jetzt auch da gelandet ist bei Nacio. Mahir hat ja damals fast immer Jugendnationalmannschaften gespielt, A2 gespielt und so weiter. Und jetzt also auch auf die Bühne. Ist ein interessanter Kader eben, gerade weil du es natürlich gut ist, wenn du diese neuen Gesichter, wer weiß, ob sie dann sich durchsetzen und unter der letzten 12 kommen und dann auch wirklich Burn kriegen auf dem Feld. Aber einfach, weil es spannend ist, die zu sehen mit einem funktionierenden Konstrukt. Also wenn der jetzt nicht, das ist halt so schwierig, wenn du 5, 6 Neulinge hast und die dann irgendwie was zusammenreißen müssen, aber so sind die einfach, die können einfach da hinkommen, haben dann wirklich keine großen Erwartungen. und können das hoffentlich genießen, auch jetzt irgendwie Teil dieses unfassbaren DBB-Erlebnisses, was es jetzt so gibt, zu sein.
Und sagen wir mal, es zieht keiner zurück oder wird zurückgezogen, dann ist die Starting-Lineup Oscar, Senkfelder, Bonga, Andy, Justus, sowas?
Ja, für mich, also du weißt, ich würde natürlich mit Bonga und Olindi auf 3 und 4 spielen, ja, weil gut, ich ein stimmt, geiler, ja, variabler Bock bin, aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
Ach ja, okay.
Ansonsten, ja, Nelson vielleicht. Und ja, was Justus angeht, ist es einfach, ich weiß nicht, ob sowas schon so offensichtlich war, was wir brauchen. Wir brauchen die Leihe nach Hamburg. Wir müssen den Boy nach Hamburg bringen. Also wir sind ja ausgewiesen. Ich glaube, der Nummer 1 Fan-Blog von Justus Hollatz.
Korrekt.
Free Juice. Wir haben die T-Shirts damals gedruckt. Wir haben sie quasi in die Welt hinausgetragen. Jetzt haben wir eine Situation, wo es ja, also, so, das wollen wir nicht, was gerade geschieht. Es ist gerade Juice, ich weiß nicht, ich glaube in der Euroleague, sein letzter Feldkorb war am 3. Spieltag gegen Kaunas. Da habe ich sowieso nur ein Spiel dieses Jahr da gehabt. Am Anfang wieder mit seinen Fußverletzungen reingekommen, dann 4, 5 DMPs hintereinander. In der BBL spielt er dann mal 15, 16 Minuten, aber es ist, Mann, der braucht einfach. Bitte schick den Mann zum HSV, also hier den Basketball.
Passt, ja.
Und, ja, und 35 Minuten und 15 im Schnitt machen, so als Held, als rette die Towers, werde dessen 10. Mal irgendwie Hamburgs Basketballheld. Und dann, glaube ich, hast du wieder genug Juice und positive Gefühle, um da auch richtig geil zu zocken, wo du hingehörst, nämlich einfach in die Euroleague. Aber so ist das einfach, das ist gerade, fühlt sich einfach ultra sumpfig an und ich hoffe, dass er dieses Fenster schon mal nutzen kann und ansonsten dann auf den Trade wartet.
Den Günni jetzt hier hingelegt hat.
Der in die Hansestadt bringt.
Wie viel haben die jetzt? Die haben 17, 18, 19 Spiele am Stück verloren, ne? Glaube ich, die Tors. Ja. Naja, gut, okay. Stopp. Liebe Freunde, kurzer Break an dieser Stelle, kurzes Timeout. Es meldet sich hier Zukunfts-Benny mit der ein oder anderen relevanten DBB-News noch, die es jetzt hier nachzureichen gilt. Wir wissen mittlerweile einfach ein paar Sachen, die wir vor ein paar Stunden noch nicht wussten, als Per und ich den Part, den ihr gerade gehört habt, aufgezeichnet haben. Machen wir es kurz und bündig. Jack Cahill ist jetzt doch nominiert und steht zur Verfügung für die Spiele gegen Israel und Zypern. Und der DBB hat via Instagram auch bekannt gegeben heute Nachmittag, warum er denn ursprünglich nicht nominiert wurde, weil an seinen Leistungen kann es ja nicht gelegen haben. Der Grund ist, dass er eigentlich während der Länderspielpause in die USA fliegen sollte, an die Gonzaga University, für die er ja kommende Saison spielen wird, der er ja zugesagt hat. Und dieser Trip findet jetzt nicht statt und deswegen ist er eben für den DBB jetzt doch einsatzfähig. Also das ist die erste wichtige Info. Damit haben wir jetzt mit ihm einen 17er-Kader, der vorläufige Kader, 17 Spieler. 12 dürfen am Ende gemeldet werden, also mal gucken, wer den Schnitt da am Ende schafft. Und eine andere Info, die auch noch wichtig ist, weil auch darüber haben wir ja so ein bisschen gemutmaßt. Die geschätzten Kollegen von Basketballworld.news haben nachgefragt beim DBB, wie denn der Plan mit den 5 Euroleague-Spielern ist. Mit Isaac Bonga, David Krämer, Oscar da Silva, Andy Obst und Justus Hollatz. Und die Rückmeldung vom DBB war, dass der Plan ist, dass alle 5 tatsächlich auch schon im ersten, ja deutlich schwereren Qualifikationsspiel gegen Israel zum Einsatz kommen sollen, obwohl alle 5 3 Tage vorher noch in der Euroleague spielen. Israel hat den Kader übrigens mittlerweile auch bekannt gegeben. Da ist Tamir Blatt tatsächlich mit dabei. Da sind auch noch 6 andere Euroleague-Spieler mit dabei. Also es wird eine echte Prüfung und deswegen umso besser, dass Alex Mumbrou da also tatsächlich sehr wahrscheinlich auf sein komplettes Euroleague-Quintett zurückgreifen kann, außer einer der Vereine funkt noch dazwischen oder es gibt noch irgendeine Verletzung, aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Also das die 2 Informationen, Jack Kyle ist doch mit dabei und das Euroleague-Quintett soll tatsächlich auch gegen Israel schon zum Einsatz kommen. Soweit von Zukunfts-Benny und damit zurück ins eigentliche Programm. Also 28. November in Ulm gegen Israel, nächste Woche Freitag bei den Israelis. Es sind noch nicht so viele Kader tatsächlich bekannt gegeben worden. Frankreich ohne die großen Namen, selbst da wird der Pool dann irgendwann in so einem Fenster, wenn die halt alle irgendwo relevant spielen, dann dünn. Da sind Strazel und Albisi dabei. Und ansonsten musste bei ein paar Jungs ich auch erstmal gucken, wo der überhaupt mittlerweile spielt. Und die Türkei nominiert mit Ataman erstmal 8 Euroleague-Spieler. Osman Yurtseven von seinem Panathinaikos, Osmani, Yilmaz Sazer von Efes, Biberovic, B-Team von Fener. Also Fener-Spieler sind auch wieder mit dabei. Auch das scheint irgendwie geregelt zu sein mittlerweile, dass Ergin Ataman lag da ja im Clinch mit Fenerbahce und die haben dann ihre Spieler nicht abgestellt. Und Sertaç Şanlı von Dubai, auch da muss man dann mal gucken, die spielen auch alle größtenteils 2 Tage vorher, 3 Tage vorher in der Euroleague, aber wahrscheinlich werden es dann auch am Ende nicht alle 8 sein, die vielleicht da sind. Wobei bei der Türkei ist das auch so, ist das glaube ich noch sensibler als in Deutschland, dieses Thema, wenn dann irgendwie einer doch nicht erscheint oder nicht freigestellt wird oder was auch immer. Aber ansonsten kaum Kader bislang, ne? Dass man da irgendwie groß reintauchen kann in dieses ganze Thema.
Nee, gar nicht. Ja. Nee.
Dann machen wir doch diesen DBB-Block vielleicht noch rund, Günni, mit dem, was noch nicht offiziell ist, aber so passieren wird, nach allem, was ich so auch in den letzten Wochen gehört habe. Nämlich der DBB zieht den dicken Ausrüster-Deal an Land oder zieht vielleicht eher der Ausrüster den dicken Deal an Land. Es ist noch nicht offiziell, aber es ist wohl so, dass bald der DBB als Ausrüster Adidas haben wird. Laut dem Hamburger Abendblatt läuft der Vertrag mit Peak wird auslaufen gelassen. Schön in diesem Artikel drin stand übrigens, dass Peak auch immer wieder versucht hat, Kontakt aufzunehmen zum Verband, aber der Kontakt wurde nicht erwidert. Sie haben einfach, der DBB hat einfach den Jallo gemacht, wenn man diesem Bericht glauben darf, weil man sich vielleicht schon mit Adidas einig ist, wie auch immer. Man hat ja bei Adidas, um mal kurz auch aus Fußballsicht drauf zu gucken, nur noch nächstes Jahr das DFB-Team. Die gehen dann zu Nike. Ey, und dann sind halt die Basketballer für die nächsten Jahre der Welt und Europameister für die nächsten Jahre dann eins der Aushängeschilder, zumal ja gerade auch noch bekannt geworden ist, es ist auch noch nicht ganz offiziell, dass die Wagner Brothers einen dicken Vertrag über mehrere Jahre unterschrieben haben, wie auch immer. Auch das wird irgendwann announced werden, aber offiziell ist es noch nicht. Und dann haben wir DBB-Trikots mit Adidas, Junge. Und so ein bisschen sehe ich deinem Gesicht an, dass du es schon auch ganz, ganz nett findest. Nichts gegen
also,
Sieg.
Also doch, optisch kann man sehr, sehr viel gegen Peak sagen. ich habe, glaube ich, noch die letzte. Also ich bin eingestiegen mit Nike beim DBB. Das war bombastisch. Mhm. Das Zeug früher war so sick einfach nur. Und dann habe ich auch noch Peak, glaube ich, mitgenommen. Ja. Und das ist dann natürlich der freie Fall. Aber bei mir hat sich zumindest so angefühlt, dass ich auch berechtigterweise Peak getragen habe als Nationalspieler.
Meinen Sie, man teilt euch dann in so Tiers ein?
Ich glaube, das war so, ich hätte mir Erima oder Peak oder so Jako, glaube ich, verdient gehabt als in meinen DBB-Zeiten. Aber bei allem Humor ist es ja zumindest so, dass ich immer auch das mag, wenn jemand in schwierigen Zeiten dann eben auch einen Ausrüster hatte oder beziehungsweise irgendwie einen Partner hatte und das natürlich dann so ein bisschen wehtut, wenn dann der DBB wieder so erfolgreich ist, wie wir ihn alle uns wünschen und jetzt wieder interessant spannend wird für Adidas und Nike und wie sie alle heißen, die sich aber vorher dann einfach den Rücken gekehrt haben. Also es ist einfach irgendwie ein ekliges Spiel. Ich hoffe, dass dieser Bericht nicht stimmt. Ich hoffe, dass der DBB sich höflichst dafür bedankt hat, dass eben Peak auch da war, als es sonst wenig Alternativen gab. Da bin ich mir immer sehr sicher, dass das geschehen ist. Aber es ist großartig. Also es gibt für mich keine coolere Kampagne gerade als die von Anthony Edwards. Mhm. Ich liebe die alles, also die komplette Ästhetik, dieses Monochrome, dieser Farbton, der Humor, alles daran, jede einzelne Werbung, die ich davon sehe, also finde ich mit Abstand das auch nicht nur das Beste, was es jetzt gibt, sondern für mich mit das konsistent Beste, was ich so in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Und wenn jetzt du sagst, okay, das ist Adidas und das ist für Adidas nicht einfach nur so ein 0815 Projekt, sondern Adidas geht da mit allem Gehirnschmalz und aller Kreativität, mit allem ran auf und sie haben da richtig Bock drauf, dann ist das einfach nur überragend, die Jungs dann auch wirklich in diesen Leiberln zu sehen.
Und ich erwarte, genau wie du, glaube ich auch, ich erwarte optisch dann auch einfach einiges, weil die haben gerade wieder das Brett für die Fußball-WM nächstes Jahr hingelegt, als Reminiszenz auf die WM 1990 und ich war schon wieder dreimal kurz davor, mir das Ding einfach zu kaufen und Optik können die. So, deswegen wäre das halt auch geil, wenn zusätzlich zu dem sportlichen, was die Nationalmannschaft dir um die Ohren haut, jetzt dann vielleicht auch noch so ein bisschen der Style-Faktor noch mit on top kommt und dann ist das einfach ein gutes Match, Mann. Und dann gucken wir uns mal an, wie die Trikots dann so aussehen. bei Zeiten, bei Gelegenheit.
Ja, ich meine, Real Madrid Blau, was wir gerade sehen, auch von Adidas, ist zwar ein bisschen seltsamer, aber es hat so ein, alleine der Schnitt ist so ein bisschen enger, oldschooliger und die haben den, dieses alte Adidas-Zeichen, weißt du, was noch wie dieses kleine, ich weiß nicht, dieses kleine blattige mit den drei Streifen. Alleine das dann auf Zeichen so zu sehen, das ist so sick. Von daher, ja, endlich in dem Gewand, in dem in den der DBB jetzt gehört als amtierender Welt- und Europameister. Und ja, wir sind voller Vorfreude. Oh, ja. Das dann eben auch in so einem in der Fanzone in Europa, in der wir waren, oder wir waren ja in Riga und den einzigen Artikel, den es da nicht gab, hätte mir ein mazedonisches Trikot kaufen können und irgendwie den Buckethead von Finnland, aber es gab keinen einzigen Artikel vom DBB.
Echt?
Nee, gab's nicht.
Wow.
Nee.
Okay.
Deswegen einfach, ich hatte ja, glaube ich, auch monatelang gedauert, 6-7 Monate, bis du nach dem Weltmeisterschaftsding dir ein Trikot kaufen konntest. Auch jetzt das Obst und Schröder-Trikot für meine Kids, das sind einfach XXXS Erwachsenengrößen, sind ja natürlich viel zu groß, gibt keine Kindertrikots. Also da ist überall noch Luft nach oben und deswegen ist es eine Monster-Nachricht, dass Adidas das jetzt übernimmt.
Ey, bitte, könnt ihr das alte Logo nehmen? Ich gucke mir gerade, weil du es gesagt hast, nochmal dieses Ausweichshirt von Real an. Das neue mit den drei Streifen ist auch so schräg, alles gut, aber das alte ist halt wirklich, na gut, wir werden sehen. Wir werden sehen, was sie kochen, die Freunde. Machen den DBB-Block zu, Günni. Gehen in den Euroleague-Block und kommen nochmal darauf zurück, was du schon angedeutet hast in Sachen Verletzung. Wie gesagt, als ich das jetzt gerade nochmal gelesen habe in irgendeinem Artikel, dass es über 20 schwerer verletzte Spieler mittlerweile in der Euroleague gibt. Shane Larkin hast du angesprochen, wird Anadolu Efes 2 Monate fehlen, hat sich im ersten Viertel gegen die Bayern verletzt, nachdem er eine tolle Saison bislang gespielt hat und im super olympischen Turnier. Die haben eh schon Probleme ohne Ende, ne? Poirier, Papagiannis, Bourbois, Dozier immer wieder auch. Also der fehlt. Und dann machen wir das Ganze noch rund mit dem Drama der letzten Woche in der Euroleague. Mit Keenan Evans. Die bitterste Geschichte im europäischen Basketball, Günni. Der war fast 600 Tage weg wegen einer schweren Patellasehnenverletzung. Kommt zurück, macht ein gutes Ligaspiel. Sein erstes Mal, dass er das Olympiakos-Trikot trägt. Gibt sein Euroleague-Comeback gegen sein Ex-Team Kaunas. Beide Fanlager begrüßen ihn zurück. Und nach 2 Minuten reißt er sich die fucking Achillessehne.
Kann ich mich nicht dran erinnern, dass mich auch so eine Verletzung, die im Rahmen des Sportlichen noch ist. Also es gab ja auch Berliner werden sich erinnern, Marmitsch, glaube ich mal, auch da eine Verletzung oder solche, so ein Fall oder Desmond Green mit dieser Drehung oder auch in Hagen. Mir fällt der Name von dem amerikanischen Spieler nicht ein, der sich sein Knie so ganz wild verdreht hat, dass er kurz in Lebensgefahr geschwebt ist. Also Dinge, die in Anführungszeichen noch im Rahmen der normalen Sportverletzungen sich verorten lassen. Ich war wirklich durch an dem Tag. Ich kann es nicht, also ich kann nicht glauben, dass Keenan Evans nochmal eine Reha antritt und nochmal sich versucht, ein Jahr da durchzubeißen und nochmal angreift und noch daran glaubt. Ich wäre einfach, also wenn er das tut, dann ist er für mich einer so der größten Sportler, die ich erlebt habe, weil das ist eine Herausforderung, die würde ich nicht antreten. Da würde ich sagen, tackert mir das Ding irgendwie dran und ich bin jetzt einfach 5 Jahre auf der Couch. Ich schaffe es nicht. Also es ist ja die andere auch. Wie kannst du davon ausgehen, dass wenn du die eine Achillessehne gerissen hast und ein Jahr draußen warst und dann war es das Knie, glaube ich.
Genau, Patellasehne.
Oder, ja. Dann ist die Patellasehne und dann kommst du zurück und dann ist es die andere Achillessehne.
Das ist absurd.
In deinem ersten Euroleague-Spiel zurück, nach 600 Tagen Reha, kommst und das Schlimme ist ja, oder ich weiß nicht, ob das schlimmer macht oder nicht, weil für mich als Zuschauer ist ja, es gibt keine Verletzung, glaube ich, wo natürlich ganz besonders, wenn du die schon hattest, in der du sofort weißt, was es ist. Mhm. Also irgendwie Knie verdreht, natürlich haben wir manchmal das Gefühl, okay, das sieht nicht gut aus, oder es schlackert so zurück, weißt du, es gibt so eine Art von Kniebewegung in der Super Slow-Mo, wo wir denken, dann auch keine Fremdeinwirkung, aber es gibt, ich war schon mehrfach in der Halle, wo eine Achillessehne gerissen ist, und es ist gefühlt sofort allen klar, auch wenn du es nicht aussprechen willst, und Keenan Evans ist noch quasi mitten auf dem Feld und hat die Arme um seine Mitspieler und er weiß es schon und er sagt zu sich, ich habe den Wortlaut nicht mehr, aber es ist so wie immer wieder so, es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Und das hat mich wirklich, also das hat mich fertig gemacht. Und das werden dann, es werden 1000 Tage, die er nicht Basketball spielt. Es werden 3 Jahre quasi oder 2,5 Jahre. Und wie gesagt, more power to him. Wenn er das wirklich in sich findet, immer noch an seinen Körper zu glauben, an seine Fähigkeiten zu glauben, an all das zu glauben und wieder angreift. Das ist unvorstellbar.
Ja, ganz Basketball-Europa war ein Schock. Alle haben getwittert und kommentiert und ihre besten Wünsche geschickt, weil wie du sagst, der Boy ist 29 Jahre alt und das ist in den letzten 2,5 Jahren jetzt wirklich die dritte einfach schwere Verletzung. Und wenn wir uns nochmal dran zurückerinnern, wie der uns auch verzückt hat, als wir gemeinsam im Konferenzstudio saßen oder was auch immer, seine letzte Euroleague-Saison für Kaunas, er hat über 17 im Schnitt gemacht. Der war einer der krankesten Closer der Liga. Ja, hat von draußen alles reingebolzt, was reinzubolzen ging. Geht zu verletzt sich dann in den litauischen Playoffs. War da schon von Olympiakos gesigned, glaube ich. Deswegen war das ja jetzt auch erst dieses Ligaspiel, sein erstes Spiel überhaupt. Es ist wirklich, und ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich nie in meinem Leben eine schwere Sportverletzung hatte, wie das sein muss, das jetzt zum dritten Mal zu haben, zum dritten Mal. Kackt dir der Basketballgott einfach ins Gesicht und du musst irgendwie das abwischen und wieder weitermachen. Es ist verrückt. Der Trainer Batsokas hat natürlich gesagt, wir suchen einen Ersatz, aber der Markt ist sehr kompliziert, weil wir brauchen jemanden auf Euroleague-Playoff-Niveau. Ja, und den finden wir jetzt im Mitte November. Wenn, dann wollen den alle haben. Ne? Also vielleicht müssen wir es gar nicht sogar so krass auf die Dimension rüberschubsen, weil erstmal ist es halt einfach ein tragisches Schicksal für einen Spieler und der Verein muss jetzt damit umgehen.
Ja, also es ist einfach so hart und andere Schicksale, die auch irgendwie schon, wo man denkt, boah, das ist unangenehm, das ist schwierig. Matthias ist so 11 Monate verletzt, ist jetzt immer noch nicht gesund, ist nicht klar, ob er sich nochmal operieren lassen muss, was da passiert. Hat gespielt einfach im Final Four. Ja,
völlig, also
wenn man sich auf das nochmal zurückguckt, wie was da los ist, irgendwie Beine gebrochen, konnte sich nicht bewegen, also sah wirklich aus, als konnte er sich gar nicht bewegen, ist da rumgestolpert, hat seiner Mannschaft auch mehr wehgetan als alles andere. Und dann irgendwie so halb vorbereitet, so ein bisschen für Nazio, das hat dann abgesagt und jetzt sind 11 Monate später, spielt immer noch nicht. Tommy Kleppeis, über dessen Comeback wir uns gefreut haben, den wir gesehen haben in Chemnitz, hat sich wieder verletzt, ist jetzt mindestens mal Wochen raus. Es scheint jetzt leider erstmal das übergeordnete Thema zu sein, auch wenn das natürlich nichts ist. Ich meine, wir sitzen gefühlt hier das dritte Mal im Podcast und es sind irgendwie Verletzungen geben den Ton an. Und ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnen muss. Ist es quasi, preisen wir oder freuen wir uns, wenn einfach Leute gesund sind? Ist das normal? Ja. Weil es ist ja auch völlig ligaunabhängig. Es ist einfach nicht mehr so richtig zu fassen für mich, woran es liegt.
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass es irgendwie dann doch mehr zum Sport dazugehört mit diesem engen Kalender, als dass leider wir die letzten Jahre einfach gewohnt waren. Dazu kommt ja noch etwas ganz interessant, was ich bei den Kollegen von Basket News gelesen habe. Die Überschrift für den Artikel lautet Load Management in the Euroleague, did Bayern just start a new trend? Weil sie über den Tweet gestoßen sind, des FC Bayern vor dem Spiel gegen Efes, dass TJ Parker, der Co-Trainer Gordon Herbert, den Cheftrainer heute ersetzt. Und dann kommt eben der Zusatz, due to load management, Obst, Vogtmann and Gabriel are resting today. So, und das ist man natürlich in der Euroleague, also normalerweise passiert das Load-Management in der Liga, um für die Euroleague fit zu sein. Und jetzt aber mit der 700. Doppelspieltagswoche in Folge fragen sich die lieben Freunde aus Litauen da, ob das jetzt etwas ist, weil, also sind wir ehrlich, das hat es auch in den letzten Saisons schon immer mal gegeben in der Euroleague, da bin ich mir sicher. Es hat nur niemand so ausgesprochen, wie die Bayern es jetzt in diesem Tweet getan haben, ne?
Ja, es ist spannend. Es ist ja vor allen Dingen ein bisschen kurios, dass es bei diesem Efes-Spiel halt passiert ist. Also genau. Das Spiel, wo du sagst, okay, die gewinnen gerade kein Scheunentor, die treffen kein Scheunentor, sind alle möglichen Verletzten, gehen selber am Stock und du hast eine Möglichkeit, oder du gehst vielleicht davon aus, das findet sich irgendwann so halb wieder und dann ist es vielleicht sogar eine Mannschaft, mit der du konkurrierst um den 10. Platz und dann verlierst du es mit 2 und gehst mit leeren Händen aus so einer Doppelspieltagswoche und machst es eben nicht bei einem vermeintlich und nicht gewinnbaren, also keine Ahnung, bei eins von diesen Auswärtsspielen, wenn das jetzt statt bei FS bei Fener gewesen wäre, die jetzt wieder in Tritt kommen, oder bei Pana oder bei Olympiakos oder wo auch immer, dann wäre das natürlich auch erstmal eine einfachere, nachzuvollziehende Entscheidung gewesen. Also ist es für mich nicht nur dieses, es ist eine Mannschaft, die restet jetzt jemanden, gerade Spieler, die im Sommer aktiv waren, sondern es ist eine Mannschaft, die das als so wichtig betrachtet, die zu resten, dass gefühlt die Saisonziele im Zweifel verpasst werden. Also wir sind uns sehr sicher, dass es am Ende der Saison einen Pulk gibt, wahrscheinlich von Platz 9 bis gefühlt 15. Und da stehen irgendwie alle sind so ein Sieg entfernt. Wir wissen einfach, gerade wenn du 7 Spiele hintereinander in der Euroleague auswärts spielst, oder was ich 7 aus 8 oder wie auch immer, dann ist halt jeder Sieg bare Münze. Und wenn du dann als Organisation sagst, ey, die Leute sind an einem Punkt, wo ich sie nicht spielen lassen kann und ich im Zweifel sogar dieses gewinnbare Spiel verliere oder meine Chancen zumindest erhöhe, dass ich das verliere und es trotzdem mache, das ist schon was, was ich nicht oft gesehen habe. Mhm. Also, das habe ich noch nicht gesehen.
Mhm. Ja, mal gucken, ob das irgendwie einen Trend setzt oder nicht. Ich glaube, was wir nicht ableiten können aus der Doppelspieltagswoche, weil es 2 knappe Niederlagen gab, ist, dass die Bayern knappe Spiele nicht können, denn sie haben Paris vorher geschlagen, sie haben auch Real, was ein enges Spiel war, geschlagen. Ne? Also, das ist jetzt vielleicht nur eine kleine Note, die dieser Doppelspieltag erstmal mit sich gebracht hat. Es ist nicht so, dass sie in Clutch-Moments regelmäßig die Nerven verlieren.
Nee. Ja. Nee, aber nee, du hast natürlich einfach jetzt diese klassischen Geschichten, wenn du einen Spieler hast von der Magnitude oder von der Größe von einem Spencer Dinwiddie, der sich selber dann noch den Spitznamen der Bürgermeister gibt und der dann später dazukommt und den du im Zweifel dann ja irgendwie den Ball in die Hände geben möchtest, dann hast du vorher mit Rotan Mays, der in Paris beispielsweise Würfe trifft, generell auch da designiert ist, solche Würfe zu nehmen, dann muss ich das erstmal so ein bisschen einruckeln, wo der Ball am Ende des Spiels hingeht. Im Idealfall, früher mal, wieder mal als ich spielte, hatten wir 8 Vorbereitungsspiele für die BBL oder für so eine Saison. Und dann hatten wir da 3 knappe dabei und da sind wir schon 5-mal durchgegangen, welche Plays oder wollen wir Mismatch hunten oder wollen wir den Ball weiter bewegen oder wer ist unser Mann? Und dann hat einer schon 3-mal daneben geworfen in so einer Situation und dann wissen wir, okay, dann kriegt eben der den Ball und dann bist du bei Spiel 10 und dann hast du eine klare Idee von dem, was du machen willst. Aber diese Mannschaften operieren unter so schwierigen Voraussetzungen, dass das jetzt vielleicht einfach nochmal ein Faktor ist. Dinwiddie kommt dazu, jetzt ist einfach nochmal weniger klar, liest es aus dem Spiel raus, wo der Ball hingeht, wie du das machst, und klar, wie du die letzten 4 Minuten gestaltest. Weil beispielsweise gegen Barcelona war es dann einfach nur noch eine 1-gegen-1-Orgie. Und du hast so ein bisschen den Faden verloren. Und das passiert dir im Idealfall schon früher 1-2 Mal und du hast schon mehrfach darüber gesprochen und du findest vielleicht einen Weg schneller noch da wieder raus oder streust zumindest 1-2 Counter oder Plays ein, wo du nochmal einen besseren Look kriegst als super schwere 1-gegen-1-Situation.
Die Bayern übrigens, perfekte Überleitung zu dem, was ich dir mal mitgebracht habe. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber unser Statistikpapst Lukas Feldhaus hat wieder eine fantastische Übersicht für uns geklöppelt und zwar mit den Spielern, die sich im Vergleich zur Vorsaison am meisten verbessert und verschlechtert haben in der Euroleague. Da ist unter den Top 3, wenn wir nur das Scoring betrachten, Isaiah Mike drin. Wenig überraschend nach dem, was der bislang spielt im Vergleich zu der Rolle, auch die er letzte Saison hatte. Die beiden Spieler, die sich scoringtechnisch am meisten verbessert haben, sind Timothée Luwawu-Cabarrot von Baskonia mit fast 9 Punkten mehr im Schnitt. Der macht fast 20 im Schnitt. Und, da schließen wir die Brücke so ein bisschen zu Keenan Evans, fucking Tyler Dorsey, der ebenfalls 8,7 Punkte mehr macht. Er steht aber auch, und jetzt kommt's, das ist eigentlich die noch viel krassere Zahl, er steht 18 Minuten mehr auf dem Parkett im Schnitt als in der Vorsaison. Hat sich die breite Brust in den Playoffs national geholt, ne? In den griechischen Playoffs. Da hat er geballt so. Und plötzlich ist Tyler Dorsey, über den wir schon den Stab brachen, uns anguckten im Studio, kopfschüttelnd, ist einer der Dudes für Bazookas. Das ist doch verrückt, Mann.
Ja, ich nehme dieses große L und wiege es in meinem Arm und ich kann nicht so. Er sah nochmal, ich war schon ein paar Mal da dieses Jahr. Ich wollte es nicht kaufen. Evaphonie ist jetzt der Backup für Tyler Dorsey. Das kann nicht funktionieren. Also in meinem Kopf war es so: Saison geht los, trifft bis ein paar Würfchen, ein paar Zuckers, guckt sich das an und denkt so, okay, das geht lange nicht lange gut. Aber Keenan Evans kommt zurück. Fournier kriege ich irgendwann wieder in die Form und dann spielt Dorsey wieder 5-6 Minuten. Deswegen gab es auch von mir die Prognose schon. Nachdem Dorsey so auseinandergenommen hat, von mir nochmal, stand ich frech auf der Kiste und habe gesagt, Leute, vertraut mir, er wird noch einstellig sein mit Punkteschnitt zu Ende der Saison. Der Lukas hat mir jetzt geschrieben, er braucht, glaube ich, nur noch 3,5 Punkte im Schnitt für den Rest der Saison.
Um nicht einstellig zu sein?
Um in Double Figures zu sein. Also, das ist schon mal, das ist vorbei. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht wie, aber ich kann dir zumindest, ich spinne es jetzt so, dass ich sage, spielt Dorsey in dieser prominenten Rolle, gewinnt Olympiakos auch dieses Jahr wieder nichts. Also, wenn er 30 Minuten spielt in der Playoff-Serie, verliert Olympiakos diese Serie. So. Mhm. Das nehme ich zumindest mal mit. Mhm. Ist jetzt vielleicht ein bisschen Billo, weil wahrscheinlich, wenn er jetzt 16 macht und grandios spielt in den Playoffs und die verlieren, dann hat das natürlich ein Geschmäckle, wenn ich mir dann auf die Brust trommle, aber es ist so. Und jetzt, wenn ich dann aber das eine verliere, dann nehme ich zumindest den W aus dem anderen mit, aus dem anderen Namen, Luvavu Cabarro, weil ich ihn während der Konferenz nicht vorbereitet, sondern aus der Lameng, aus dem Handgelenk, hat er einen eingestreut und ich habe zu Lukas Schönmüller rübergeguckt und habe gesagt, wir haben zwei Tickets für das Luvavu Cabaret und es war einer, der war wirklich strong. Der war wirklich strong, Benny. Was soll ich dazu sagen?
Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Ich weiß ja, wie sich Schönmüller dann in so einer Situation fühlt, wo man nicht sicher ist, was macht man jetzt? Also, okay, doch, ich weiß, also bei denen hätte ich so gut gefunden, dass ich den wirklich auch zelebriert hätte. Dann gibt es die, wo es zumindest so ein leichtes Lachen gibt. Ich glaube, bei mir kannst du abspeichern. Wenn ich ihn nicht so gut fand, dann gehe ich nochmal drauf ein. Also so irgendwie nochmal in so einem Nebensatz oder so. Da kannst du bei nächster Gelegenheit mal drauf achten, weil ihr doch vor ein paar Wochen mit Basti auch über dieses Thema gesprochen habt. Du musst das übrigens dir beibehalten. Also solange du es nicht in der Crunch-Time machst und so, mach es einfach trotzdem weiter. Es ist doch lustig, Mann. Also überdreh es nicht. Ich würde sagen, du hast zwei Freikarten pro Halbzeit für solche Jokes. Und wenn der Luvavu Cabaret dabei rauskommt, Junge, dann sind wir doch auch alle fein. Übrigens, größter Scoring-Rückschritt ist Evan Fournier pro Spiel. 8 Punkte weniger. Dann kommen TJ Shorts, Marcus Howard noch mit dabei, David Booker noch mit dabei. Das heißt aber quasi, Dorsey fängt eigentlich erstmal das auf, oder die Rollen haben sich ja getauscht, was erstmal Fournier ihn weniger gibt. Und Evans ist immer noch nicht aufgefangen, der eigentlich dazu hätte kommen sollen, ne?
Ja. Ja, aber ich meine, für mich ist ja trotzdem auch so ein Stück weit, wenn Batsokas da steht und sagt, ey, wir brauchen noch unbedingt jemanden auf Euroleague-Niveau und du hast eigentlich Fournier, der noch nicht klickt und du hast Dorsey.
Euroleague-Playoff-Niveau.
Ja, Playoff-Niveau, ganz genau. Ja. Mann, ich als ausgewiesener Dorsey-Hater liest da ja auch raus, dass er irgendwie weiß, so dieses, Mann, wir leben hier über unseren Verhältnissen. Diese Decke, so, das wird irgendwann dieses Kartenhaus des Holzbeins Dorsey wird irgendwann zusammenbrechen. So, es ist eine Frage, wann. I don't know. Let's see. Ich freue mich nochmal. Ich freue mich natürlich für jeden Sportler, der sich aus so einem Loch rausarbeitet. Und ich bin natürlich trotzdem als dreckige Medienperson jetzt dazu geneigt, meine Hacken einzuschlagen und dann irgendwie warte zumindest mal auf eine miserable Performance.
Ja, die wird es bestimmt geben. Was haben wir denn noch in der Euroleague, um den Part noch rund zu machen? Ihr habt ja auch schon ein paar Mal über Partizan gesprochen. Die stehen mittlerweile bei 7 Niederlagen aus 11 Spielen. Die haben zuletzt gegen fucking Asvel Villarban verloren. 5 der letzten 6 Spiele verloren. Da waren noch gute Gegner dabei. Die letzten Niederlagen auch alle knapp. Und Jelko Obradovic, der mittlerweile bei einem der mal wieder schlechtesten Defensivteams der Liga. Wir haben darüber, wann war das? Letzte Saison gesprochen. Obradovic-Teams.
Jedes Jahr darüber. Jedes Jahr.
Es gibt
das Einzige, wo er es gefixt hat, war das Dante Exum Jahr.
Ja,
also
genau.
Da hatte er das Personal so und das haben sie das die ganze Saison katastrophal verteidigt. Und dann für die Playoffs hat er haben die es angeschaltet. Und dann waren sie auf einem anderen Niveau. Aber ich glaube, sind jetzt 3 Saisons, die Hororifico verteidigt werden.
Ja, und das ist doch Wahnsinn. Also das ist einfach, dass sie das überhaupt nicht durch anderes Personal oder was auch immer gefixt bekommen. Die erlauben diese Saison wieder die beste effektive Feldwurfquote für den Gegner, die beste Dreierquote für den Gegner und sind wieder, ich glaube, nur 3 Teams schlechteres Defensivrating jedes einzelne Jahr. Jelko schiebt es jetzt auf die Handys in der Kabine. Er hat gesagt, nach dem Aswell-Spiel, die Jungs sind einfach nicht fokussiert auf das Spiel. Vor dem Spiel gucken die nur in ihr Handy. Dann verlieren wir hier shameful und dann komme ich danach in die Kabine und die gucken wieder nur auf ihr Handy. Und das ist ja unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll.
Also erstmal ist das natürlich eine berechtigte Kritik. Das mobile Endgerät, wie wir in unser aller Leben, wir uns damit kämpfen oder mit der, weiß ich nicht, sei es mit sich selber oder mit den Kindern oder mit dem Partner oder wo auch immer. Das ist natürlich, es ist schwierig. Es ist natürlich genauso in den Basketballmannschaften auch so. Also, ich tue alles, um mir Jelko Obradovic. Wir sind ein ausgewiesener Podcast, der regelmäßig auf die Großen, auf die Granden des Coachings knüppelt. Und ich bin gerne mit dabei. Messina kriegt den Knüppel. Scariolo oder Scuriolo, wie ich ihn mir nach manchen Lineups nenne, kriegt den Knüppel. Es ist alles berechtigt. Aber es fällt mir schwer noch bei Jelko, aber ich kann nicht mehr anders. Mhm. Wir müssen langsam, Jelko kriegt bald auch von Abteilung, es ist schon so, frech einfach. So, dass so zwei Lupis wie wir dann Jelko Obradovic lang machen wollen in ein Mikrofon. Das ist, ich weiß es nicht, aber uns gehen die Argumente aus, aus. Also sei es in der Kaderzusammenstellung, auch da wieder die Diskussion, okay, was hast du wirklich für defensive Pieces? Also was hast du für Puzzleteile?
Isaac.
Du hast neben Bonga... Ja. Okay, Jabari Parker wussten wir es schwierig. Ossetkowski wussten wir es schwierig. Sogar Khalil Jones schwierig. Sterling Brown ist für mich jemand, der ist eigentlich auf dem Papier. Er kann einen sehr gut, wenn er eingeloggt ist, ist er ein sehr guter Verteidiger. Aber er ist nicht immer eingeloggt. Und dann hast du halt diese paar Spieler, die so ein bisschen, so wie Jones dann, die so beeindruckend körperlich und physisch aussehen, aber das nicht unbedingt bedeutet ist, dass sie cleveres Positionsspiel haben und wissen, wie man irgendwie ein richtig cleveres Foul gibt in der richtigen Sekunde und einfach dir als Team-Defense hilft. So. Und dann gehen dir schnell einfach wieder die Namen aus, wo du sagst, okay, das ist Pokuševski, ist genau das Gleiche. Sieht natürlich ewig lang aus, sieht dann interessant aus, kann ich auf der 4 spielen und so weiter. Aber ja, tough. Washington genauso. Also das heißt, du hast wenig individuelle, exzellente Verteidiger und Jelko Obradovic scheint es nicht mehr zu schaffen, aus mittelmäßigen Verteidigern dann eben oder mit ein, zwei Highlights dann wirklich was zu bauen, was funktioniert. Weil er hat genug Spieler, zumindest dieses Jahr wieder im Kader, die er letztes Jahr auch hatte. Und es müsste einen Pulk geben von Spielern, die jetzt schon da sind und die nicht wieder dieses Neubau und am Ende der Saison habe ich irgendwie was zusammengebastelt. Phänomen.
Und selbst in ihrem Hexenkessel sind die so wackelig und sind die nicht locked in. Und er soll ihnen einfach die fucking Handys wegnehmen. Ich steige nächsten Monat wieder auch in den Live-Kommentar in der Euroleague ein. Und mein erstes Spiel ist das Belgrad-Derby. Und ich habe keinen Bock, dass Sascha Obradovic da mit seiner, wobei ich weiß gerade gar nicht, ob es Heimspiel Partizan oder Roter Stern ist, dass der eine Obradovic da über den anderen so rüberrutscht. Noch zwei Orga-Themen aus der Euroleague, bevor wir dann noch eins weiterhüpfen. Zum einen wird diese Woche eine Delegation der Euroleague ab Mittwoch in Israel sein und final sich das angucken, ob man wirklich dort wieder Spiele bestreiten kann. Angeblich hatte man sich ja schon mehr oder weniger darauf geeinigt, dass man das ab Dezember wieder versucht. Und das zweite Thema ist mal wieder ein absolutes Kuriosum, Günni. Es betrifft Aswell Villeurbanne. Die wurden sanktioniert von der Euroleague, weil sie das Mindestbudget, was man ausgeben muss, unterschritten haben. Die Euroleague verlangt, dass man knapp ein bisschen was unter 6 Millionen Gehaltsetat aufruft, ausgibt. Aswell hat 4,4. Das Problem ist, die französische Liga und deren Finanzregeln verbieten es, laut des Vereines selbst, dass man mehr als diese 4,5 ausgibt. Das ist so ein bisschen so, als würde Peronimo Günther zu seinem großen Sohn sagen, Junge, du machst dir heute einen richtig schönen Tag im Toys R Us in Hamburg-Eidelstedt, aber du kommst nicht unter 50 Euro Ausgabe wieder. Und vorher hat Leonie dem Kleinen gesagt, wehe, du gibst auch nur 20 Euro heute von deinem Taschengeld aus. Ich weiß, dass du ins Toys R Us gehst. Was ist das für eine absurde Situation? Also.
Ja, das ist natürlich, also der Finanzlimbo, ich vercheck das auch null, wie sowas zustande kommen kann. Fakt ist natürlich auch, glaube ich, was Aswell erwähnt, dass diese Strafe oder diese Situation hätte es wohl schon häufiger gegeben bei ihnen.
Und jetzt kommen sie.
Aber jetzt ist so das erste Mal, dass die Euroleague kommt und die Hand offen macht und sagt, hier, bitte tu etwas Dineros auf meine Handfläche. Weil natürlich absolut klar scheint, dass die Franzosen sich der NBA Europe anschließen werden. Das wird jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Schweizer Sportgericht irgendwo wird es da was geben und dann wird eine Summe fließen und dann gibt es ja die Tür zugeschlagen hinter Aswells Weggang knallt die Tür zu, wahrscheinlich wutentbrannt, wenn sie dann Richtung NBA Europe rüberwandern.
Sensationelle Situation auf jeden Fall, dass die einen sagen, ihr müsst aber mehr ausgeben, die anderen sagen, das verbieten wir euch aber und irgendwo da, naja. Programm diese Woche noch schnell in der Euroleague. Donnerstag haben wir unter anderem FS Barcelona, Panathinaikos Dubai, Real gegen Kaunas im Angebot für euch. Freitag dann die Bayern bei Baskonia ab 20.15 Uhr, dazu Olympiakos gegen Paris und Partizan gegen Fenerbahce. Die nächste Konferenz gibt's am kommenden Dienstag, schon mal eintragen in den Kalender ab 19 Uhr. Und dazu haben wir natürlich auch alle Eurocup-Spiele für euch im Angebot. Günni, ich würde hinten raus gerne mit dir, bevor wir gleich noch auf ein NBA-Thema gucken müssen, gerne noch mal einen kleinen Service anbieten für die Hörer und Hörerinnen. Und zwar in folgender Rubrik. Ich hoffe, du bist ready.
Jetzt kommt der Erklärpär.
Heute machen wir mal kein Ranking. Es haben übrigens, danke für euer Feedback, ja, da haben noch letzte Woche bei den OGs, haben Papa Lukas noch gefehlt und so weiter und so fort. Es war doch einfach nur innerhalb von einer Viertelstunde, habe ich mir mal so die ganzen Namen dahin geschallert. Kam trotzdem ganz gut an, Günnis Ranking. Heute machen wir einfach nur mal, ich würde es Hilfestellung nennen für Männer und Frauen, die in den nächsten Tagen Basketball gucken und mal so ein bisschen glänzen wollen und klug angeben wollen vor ihren Freunden. Und zwar würde ich mit dir gerne einmal so zusammentragen, die wichtigsten Trends auf dem Parkett der letzten 15 Jahre, also gerade so im Vergleich deine ersten Profijahre mit dem Basketball, den du aktuell siehst. Wie anders ist das Spiel auf dem Feld? Was sind, also wirklich, wir machen mal ganz plakativ, klatschen wir mal runter, die offensichtlichsten Veränderungen, als du in die BBL gekommen bist und wie der Basketball heute aussieht und was in der Zwischenzeit als Metamorphose so passiert ist und was so die Trends waren.
Hui. Also es ist schön, ich ehrt mich, dass du glaubst, ich kann das einfach so unvorbereitet jetzt wortgerecht zusammenbauen. Also als ich kam, war es auf jeden Fall, lechzten alle Menschen nach den großen Point Guards. Das hieß, ich bin groß geworden in einer Zeit, wo versucht wurde, alle Spieler, die irgendwie so 2 Meter groß sind, auf die Point Guard-Position zu bringen. Und das hat für mich so im Trend ausgelöst. Also das hieß, alle laufen irgendwann Luka Pavicevic Pick and Roll. Das war nicht mehr zu verteidigen, gerade nicht, wenn du, keine Ahnung, kleine Point Guards hast, die dann die Passwege nicht wegnehmen können und so und dann diese ganzen Pässe in die Ecke funktionieren. Das führte darum, dass Teams alle switchen wollen und diese großen, also die großen Point Guards haben. So, man denke an, keine Ahnung, dann so ein Braden Hobbs oder so jemanden. Einfach ein Riese, der kann dann alles switchen und ist den Pass wegen clever und so weiter. Und dann brauchen wir keine Rotation mehr. Was dazu führte, dass alles Mögliche geswitcht wird. Jetzt brauchen wir wieder kleine Zwuckel, die einfach in der Lage sind, egal ob geswitcht wird oder nicht, regelmäßig in die Zone reinzukommen. Das heißt, jetzt, wenn ich mir jetzt angucke, brauchst du halt den 1,75 Meter Ami, der einfach Paint-Touches kreiert ohne Ende und reinflitzt und daraus, also es ging immer um, im Basketball geht es immer nur um eine Sache, das ist im Unisono, wie kriege ich einen Vorteil, wie kriege ich den ersten Schnitt quasi in diese Verteidigung und ich glaube, das ist so das Auffälligste, was sich einfach verändert hat.
Kann ich noch mit Zahlen unterfüttern, wenn du möchtest? Ja, also Chris Clemens, Topscorer in der BBL, 1,75. Hat gerade gestern wieder seinem Team das Spiel im BBL-Pokal gewonnen. Und als ich letzte Woche, ich wollte das nämlich eigentlich letzte Woche schon mit dir machen, aber da ist unsere Folge ein bisschen ausgeufert, geguckt habe, waren 3 der 5 Topscorer in der Euroleague so maximal 1,85 vielleicht, allerhöchstens. So, ne? Und wir haben über Shorts geredet und wir haben über Carlic Jones und da fallen uns im Zweifel noch ein paar andere ein und über die letzten Jahre in der BBL fallen uns die kleinen Amis ein, die da waren und MVP-Kandidaten waren, Parker Jackson Cartwright und wie sie nicht alle hießen und so. Also deswegen auch die Zahlen stützen das total.
Ja, und wenn ich jetzt einen Ausblick machen müsste, wenn ich das nicht stört, würde ich jetzt versuchen, da einen Ausblick draus zu machen. Weil es ist auch was mich ständig beschäftigt, ob der Trend oder ob das einfach nicht möglich ist, der Trend zu einfach eine Mannschaft aufzustellen, wo du die defensive Schwachstelle minimierst. Okay. Also OKC gewinnt gerade jedes Spiel, einfach weil du hast keinen Spieler mehr, wo du sagst, den greife ich an. Und bei den San Antonio Spurs wird das wahrscheinlich jetzt genauso sein. Und du hast nicht Wemby nur, sondern du hast dann eben auch Stephon Castle auf der Eins und solche Vassell. Also du hast nur noch Verteidiger. Jetzt, lustigerweise, Trae Young gerade verletzt in Atlanta. Sie gewinnen aus 9 Spielen 7. Einfach, weil sie diesen kleinen Man nicht mehr dabei haben, der so halb verteidigen kann. Für mich eins der großen Vorteile von der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, auch wenn du, keine Ahnung, es geht darum, dass Andy Obst mittlerweile ein sehr, sehr guter Verteidiger, gerade im Sommer ist er ein guter Verteidiger und du hast mit Dennis gerade ein Point-of-Attack-Verteidiger, der funktioniert und du hast auch da für mich eigentlich keine, nichts mehr, wo du reinkommst. Und das ist für mich gerade, also es gab dieses Phänomen auf der offensiven Seite, das ist für mich so 6-7 Jahre her, wo einfach klar war, wir können keinen mehr spielen lassen, der nicht werfen kann. Kannst du nicht werfen, kannst du nicht mehr spielen. Es geht nicht mehr. Es ging in der NBA los, wo dann irgendwie, keine Ahnung, die Tony Allens, diese Edelverteidiger oder einfach, die sind nicht mehr spielbar. Du kannst nicht. Das heißt, dieses Phänomen gab es für mich schon auf der 5 und es hat natürlich davor gesorgt, dass jeder irgendwie wirft, es sei denn, du bist ein Rimrun-Fünfer, dann kommst du irgendwie noch damit durch. Aber alle Spieler, die sonst den Ball in den Händen halten, müssen in der Lage sein zu werfen, weil sonst in den Playoffs kann ich sonst nicht mehr gewinnen. Und ich glaube, dass das jetzt das auch das Phänomen sein wird, dass du nicht mehr gewinnen kannst, wenn deine Defensive auch nur eine einzige Schwachstelle hat. Es sei denn, und das ist jetzt die Frage, es sei denn, kannst du noch zum Beispiel die Meisterschaft mit Luka Doncic gewinnen, ist die Frage. Wahrscheinlich ist die Antwort ja. Ist ein bisschen abhängig, weil ich meine, wer in die Finals kommt, kann sie auch da gewinnen. 2 Spiele gewinnen, ja. Kann sie auch gewinnen. Ja, so. Ja. Aber dafür muss da natürlich schon, musst du Luka Doncic Level Genius sein. Und er ist ja auch immer noch ein Big Body. Wir wissen das. Er ist immer noch groß. Er wird immer noch ein paar Stocks auflegen. Kann verteidigen, wenn er möchte. Also, es ist dann immer noch irgendwie was, also wirklich eine spezielle Situation. Und ich glaube, in der NBA ist das glasklar so. Weil ich habe jetzt zum Beispiel eine Sache, und das geht jetzt, wieder um Dennis. Und da habe ich mich auch, schuldig gemacht in den letzten Jahren oder in den letzten Wochen, weil ich quasi Aufbereiter war. Ich glaube, fast alle Leute, die in Deutschland NBA-Content machen, sind mehr oder weniger Aufbereiter. Also wie willst du alles gucken, sondern du siehst so ein bisschen was und du hörst ein bisschen was und du nimmst dir so ein bisschen was und dann gibst du das raus als das, was du deine Meinung ist. Fein. Und es ist ja auch wirklich fein. Also so, bei Dennis war es jetzt für mich genauso. Ich hatte keine Muße, mir Sacramento Kings Spiel anzugucken, sondern ich habe einfach mir Clips von Dennis angeguckt und mir Stats und so, wie läuft das bei ihm? Und dann ist dieses Dennis von der Bank, Russell Westbrook von der Bank, blablabla. Jetzt habe ich ein paar Spiele gesehen von denen. Die Sacramento Kings sind das Frechste, was ich seit langem gesehen habe. Diese Kaderzusammenstellung ist einfach der Frontcourt ist nicht normal. Domantas Sabonis, also nochmal, du kannst für mich, egal welche Mannschaft ich bin, du kannst Domantas Sabonis, ich würde ihn nicht für 10 Millionen nehmen. Mhm. Und er legt 20, 10 und 8 von mir oder 6, oder dieses Jahr passt er nicht, der 3,5 Assisten, aber so, es ist dieses, du kannst nicht gewinnen mit ihm. Mhm. Es sei denn, du hast, so wie vor 3 Jahren, als die Light the Beam Team hatten, und du hast das beste, historisch beste, die beste offensive Effizienz aller Zeiten. So, dann gewinnst du die Hälfte deiner Spiele. Ansonsten gewinnst du nichts. Mhm. Und mit Drew Eubanks und Precious Achiuwa, Mann, es waren einfach, ich habe dieses Spiel gesehen jetzt gegen die Spurs und davor habe ich mich darauf vorbereitet und 2, 3 gemacht. Ey, das ist, bitte hol Dennis da raus. Mhm. Ich war vorher so, ey, ich freue mich über Dennis Schröders Stabilität. Ich freue mich, wenn er da mit seiner Familie glücklich ist und ich wünsche ihm das sehr. Und wenn er das möchte, soll er das bekommen. Aber es ist für mich nicht mal die Dennis oder Russell Westbrook Diskussion, sondern das sind die einzig beiden, die mit Leidenschaft da spielen. Du musst die für mich zusammenspielen lassen, weil, egal auch wenn dir das krumm vorkommt und Shooting, bla bla, auch wenn der Brody seinen Dreier trifft dieses Jahr, ey Mann, Dennis ist der Einzige, der einfach sagt, er ist der einzige Point-of-Attack-Verteidiger, ist der Einzige, der ab und zu mal irgendwie eine 80 Sekunden Shot-Clock-Violation rausholt, der verteidigt, der Leidenschaft zeigt, ey, du kannst dir diesen Haufen nicht, du kannst dir das nicht vorstellen. DeMar DeRozan schießt 13 von 15 aus dem Feld, Benny. Mhm. Es gab einen Zeitpunkt, da hat er 20 Minuten gespielt, war 11 von 13 aus dem Feld und hatte das schlechteste Plus-Minus von minus 25. Wie kannst du in 20 Minuten alles reinnageln und deine Mannschaft verliert mit 25 Punkten? Ich weiß, das hab ich sag's dem Basti und Basti sagt mir, also, das gibt es nicht. Es ist einfach, also
Free Dennis.
Das war jetzt nicht die glatteste Überleitung, aber es ist einfach, es gibt Spieler, die egal wie gut sie wirken, großartig, aber es gibt für mich kategorisch, es ist aus, also es ist dann einfach mit mannschaftlichem Erfolg heutzutage
ausgeschlossen.
Es ist vorbei. Ja. Es wird nicht funktionieren.
Ja.
Es sei denn, du bist auf Luka Doncic Genius Level und hast dann noch körperliche Fähigkeiten, um mal zumindest ein paar Possessions zu verteidigen. Und selbst dann wird darüber debattiert werden, ob du mit dir auf höchstem Niveau gewinnen kannst.
Also nicht nur Free Juice, sondern auch Free Dennis wird hier heute in dieser...
Free Juice, Free Dennis, wenn er möchte. Es ist so, Free Dennis,
wenn du wenn willst. Wenn du
wir wollen, was auch immer Sportlegende Dennis Schröder möchte, möchten wir. Aber wir möchten, ich möchte, dass er da schnell rauskommt und woanders hingeht, wo noch andere, wo er Freunde findet, die inspiriert mit ihm Basketball spielen. Und er nicht der Einzige auf weiter Flur ist, der mal Druck am Ball macht und Emotionen zeigt, wenn er einen Stil holt.
Mhm. Ich verzichte auf den Abbinder dieser Rubrik, weil noch das letzte Thema, und wir sind schon über der Stundenmarke drüber. Eins wollte ich dir noch hinschmeißen und kurz mit dir andiskutieren, und zwar den neuen NBA All-Star-Modus, den ich für die Leute noch mal kurz so zusammenfasse. Es gibt diesmal 3 Teams. 2 US-Teams und ein Team World. Jedes Team besteht aus 8 Spielern. Und die spielen je einmal 12 Minuten gegeneinander. Und dann noch mal ein Finale zwischen den beiden Teams, die das am besten hingekriegt haben. Noch mal über 12 Minuten. Und das ist der Modus für das All-Star-Game im kommenden Jahr.
Also, es gibt 3 Mannschaften.
Ja, 8 Spieler. Und die spielen jeder gegen jeden. Und dann spielen die Besten, also die in diesem kleinen Turnier.
2 von den 3
Spielern. Die spielen nochmal.
Noch mal
und jedes Spiel ist 12 Minuten. Und es sind nicht nur 5 Spieler pro Team, sondern auch noch 8.
Ey, was glaubst du, wie viel Geld ist bezahlt worden an ein Team, an ein mehrköpfiges, so, einen Think Tank, um das zu erarbeiten?
Wenn es auch nur mehr als $1 ist, dann ist es auf jeden Fall zu viel.
Es ist auf jeden Fall siebenstellig. Okay. Siebenstellig, also eine siebenstellige Geldmenge wurde dafür ausgegeben, um dieses Konzept zu erarbeiten. Es ist. Ich
habe das gelesen und dann habe ich das nochmal gelesen, weil ich gedacht habe, ich habe irgendwas falsch gesehen.
Vor allem einfach so, wie lange. Also 12 Minuten dauert so ein Spiel.
Ja.
Oder 10 Minuten.
Und du musst ja wechseln auch in diesen Spielen. Also, und das ist.
Es gibt nichts Besseres als ein Basketballspiel, was einfach nur so 10, 12 Minuten dauert. Wo die Leute, die sich nicht richtig warm machen, erst nach 6 Minuten überhaupt das erste Mal so ein bisschen was wie körperliche Beweglichkeit empfinden. Das ist überragend. Das ist das Beste. Das ist auch dramaturgisch einfach. Da baut sich richtig ein Spannungsbogen auf für so ein Spiel.
Immerhin muss man da nochmal sagen, als ich dann gesehen habe, nochmal so auf die Nase bekommen habe, wer eine mögliche Team World Starting 5 sein könnte mit Shai Gilgeous.
Also es gibt auf jeden Fall ein Team World noch dazu.
Ein
Team World und dann gibt es
2 US-Teams. Und das Problem bei dem US-Team ist, man könnte jetzt sagen, und da kriegen wir beide so ein bisschen Glanz in den Augen, ey, das könnte das Olympia-Team von 2024 sein. Okay, kein Tatum und kein Halliburton, aber Steph, LeBron, KD, Ant-Man und so weiter und so fort. Aber irgendwie nach irgendeinem Modus, der noch nicht klar ist, werden die auf 2 Teams aufgeteilt. Also das heißt, vielleicht kriegen wir noch nicht mal das Olympia-Team wenigstens und sehen noch mal irgendwie KD und LeBron gegen... Weil Team World kann halt SGA, Luca, Giannis, Wemby und Jokic sein. So, also alle 5 Frontrunner auf MVP und so weiter und so fort. Und dann zumindest hätte es so ein bisschen Charme, wenn es nochmal die Reunion dieses Olympia-Teams gäbe. So. Aber wahrscheinlich werden die auf 2 Teams aufgeteilt, weil es weiß noch keiner, wie diese Teams aufeinander aufgeteilt werden. Und
nein, du kriegst auch null. Du kriegst also diesen Effekt, den kriegst du auf keinen Fall. Nee. Also du kriegst auf keinen Fall diesen, oh, vielleicht werden sie competitive, wenn sie wie der Rest der Welt gegen USA spielen. Das kriegst du nicht in 12 Minuten in so einem Turnierformat. Das ist ja völlig albern. Das ist ja völlig albern.
Ja, die NBA hat was versucht. Wollen wir mal pitchen? Vielleicht kommen wir an die NBA ran. Wir haben doch jetzt kürzere Drähte. Für den nächsten All-Star-Modus überlegen wir uns was Verrücktes. Nehmen wir irgend so ein altes Videospiel und überlegen uns so Modi, die so noch viel absurder sind, einfach weil offensichtlich gibt es dafür eine Möglichkeit, Gehör zu finden und damit vielleicht nochmal abzucashen, Günni. Nein? Willst du nicht?
Ich bin ja auch uninspiriert und wir haben ja jetzt auch viel Schauriges gesehen über die letzten Jahre, aber das ist wirklich, das schießt den Vogel ab, wie es so schön heißt.
Und mit diesem kleinen Bonbon zum Ende, falls ihr es noch nicht mitbekommen hattet, gern geschehen. Das ist der neue All-Star-Modus in der NBA. Verabschieden wir uns. Das war's für diese Woche. Nächste Woche ist Basti wieder mit am Start. Der kümmert sich schon fleißig hinter den Kulissen um College-Experten. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wahrscheinlich noch nicht nächste Woche, aber dass wir dann wirklich zeitnah ihr beide auch mal mit einem wirklich mal tief ins College-Thema reintaucht. Da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten, Günni, das war doch eine nette Angelegenheit. So long. Pass auf dich auf, Junge. Wir sehen uns.
Hadde.